der wenig bis gar nicht gehörten Podcast. Herzlich willkommen bei Didi Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute mit einer kleinen Solo-Ausgabe, nur mit mir, mit Konstantin, zwecks einer Review des, vor wenigen Tagen, ich wollte schon soeben sagen, vergangenen SummerSlam-Events der WWE. SummerSlam, der zweitgrößte Pay-Per-View des Jahres für die WWE, für den Marktführer, steht zu Buche, ist in den Büchern, in den Geschichtsbüchern eingetragen mittlerweile. Es ist auch etwas Gras drüber gewachsen, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befindet sich auch das Raw nach SummerSlam schon in den Geschichtsbüchern. Wir wissen ein bisschen mehr über die Richtung, in die das Programm sich wahrscheinlich nach dieser Großveranstaltung entwickeln wird. Und ich dachte, ich habe zwar schon eine Review zu SummerSlam aufgenommen, aber ich mache die einfach normal. Irgendwie war das nicht so richtig was, womit ich zufrieden war und euch präsentiert haben hätte wollen. Meine Grammatik ist auch heute nicht die fitteste, wie ihr merkt, ist aber auch kein Problem. Ich mache das heute mal ohne Skript. Sollte trotzdem funktionieren. Felix wird bald wieder zu uns stoßen und seinerseits noch eine kleine Solo-Episode herausbringen. Da wird es aber um Japan und um qualitativ wesentlich hochwertigeres Programm von New Japan Pro Wrestling gehen. Heute, wie gesagt, kauen wir einmal gemeinsam SummerSlam 2019 durch. Die Veranstaltung hat am Sonntag stattgefunden, am 11. August, in Kanada, in Toronto, Ontario, Kanada. Eine sehr geschichtsträchtige Location für Wrestling im kanadischen Markt vor allem. Mit Montreal wahrscheinlich die wichtigste Stadt in Kanada für die WWE. Es war mal wieder Zeit, dass da eine größere Veranstaltung stattfindet. Und so kehrte World Wrestling Entertainment, wie gesagt, für die zweitgrößte Veranstaltung des Jahres hierhin zurück. Ich werde jetzt einfach mal die Matchcard durchgehen, die Pre-Show dabei größtenteils überspringen. Es gibt für diejenigen, die das nicht wissen, eigentlich jedem WWE-Event eine sogenannte Pre-Show. Da laufen hauptsächlich Hype-Packages, Video-Packages, viele Segmente mit einem, in Anführungszeichen, Expertenpanel, die auf YouTube dann auch gratis ausgestrahlt wird und im Endeffekt nur eine Art Appetizer für das Hauptevent bietet, für das man dann natürlich das WWE-Network abonnieren muss. Grundsätzlich nicht besonders sehenswert und auch hier gab es zwei Matches, die wir kurz einmal erwähnen können. Cruiserweight Champion Drew Gulak hat Oney Lorcan besiegt in einem wenig minütigen Match, hat nur ein paar Minuten gedauert, bestand aus grundsolidem Wrestling mit einem Finish, bei dem der Referee dann abgelenkt war und Drew Gulak, der technische Spezialist, der leider sein Können auch in diesem Match wahrscheinlich kaum hat zeigen können, gewann dann nach Ablenkung des Referees gegen den Oney Lorcan. Dann hat Apollo Crews ein Match bestreiten dürfen, nach langer Zeit mal wieder, gegen Buddy Murphy, jemand, der wahrscheinlich im Zuge der Storyline um Roman Reigns und den gesuchten Attentäter auf selbigen noch etwas mehr Relevanz im TV-Programm in den nächsten Wochen bekommen wird. Die beiden haben ein Match gegeneinander bestritten, es dauerte ungefähr 4 Minuten und war tatsächlich in Ansätzen ziemlich gut. Beide, Apollo Crews und Buddy Murphy, sind eigentlich wirklich sehr gute Worker, bekommen wenig Zeit im WWE-Programm, ihr Talent zu zeigen und auch in diesem Match war das der Fall. Es hat Hunger auf mehr gemacht, vielleicht erhalten sie ja irgendwann die Chance, das nochmal zu zeigen. Dann allerdings die Attacke von Eric Rowan auf Buddy Murphy, damit die Disqualifikation. Und im Zusammenhang steht das natürlich damit, dass Buddy Murphy enthüllt hat, dass Eric Rowan Roman Reigns attackiert hat. Zwar mit einem Auto, das in das Auto von Roman Reigns gefahren ist. Ganz dramatische Geschichte. Eric Rowan sei der Attentäter, hatte Buddy Murphy dann Roman Reigns verraten. Das fand Eric Rowan gar nicht lustig, kam hier raus, verprügelte Buddy Murphy. Ja, und so endete das Match dann in Disqualifikation. Dann, das ist vielleicht das einzige Erwähnenswerte, denn es gehörte wohl tatsächlich noch zur Pre-Show, ein Elias-Segment fand statt. Das ist normalerweise nichts, wo unglaublich viel wichtige Informationen letztendlich transportiert werden müssen über das, was geschah. Das läuft immer gleich ab. Der gute, bärtige Mann mit der Gitarre kommt heraus, spielt einen Anfangsakkord, beleidigt die Stadt, in der er sich befindet. Dann kommt irgendein Babyface, einer der Guten, heraus und verprügelt ihn, meistens jemand, der aus der Stadt kommt, die er gerade beleidigt hat. Und siehe da, es war hier ähnlich. Er beleidigte gerade Toronto und allgemein so ein bisschen Kanada. Normalerweise, wenn man in den USA als Wrestler ist und als Elias, dann beleidigt man das lokale Footballteam oder das Basketballteam. Baseball ist nicht mehr so aktuell, aber auch die müssen manchmal herhalten. Wenn man in Kanada ist, dann bleibt natürlich nur Eishockey, wobei er auch die Toronto Raptors hätte sich vornehmen können. Die haben aber gerade die NBA gewonnen dieses Jahr, also eignete sich das nicht so gut. Nein, es mussten die Maple Leafs herhalten, das Eishockey-Team, die den Stanley Cup noch nicht gewonnen hätten, und auch das andere Team sei, alles sei Kacke an Toronto. Und dann kam niemand anderes heraus als der Rated R Superstar, wie der Ring-Announcer Tony Chimmel ihn immer angekündigt hat, Edge. Edge kam heraus, der wohl meistgehasste Bösewicht der späten 2000er, also Nullerjahre, meine ich, Nullerjahre, 2000er Nullerjahre, in Fäden wie den Undertaker und Rey Mysterio und Batista groß geworden, eine Ikone des moderneren WWE-Wrestlings, seit Jahren mittlerweile im Ruhestand, der kam heraus, verteidigte als Kanadier, als gebürtiger Kanadier natürlich seine Heimatland-Ehre. Und das war tatsächlich eine kleine Sensation für mich. Verpasste Elias tatsächlich auch einen Spear. Warum ist das überhaupt der Erwähnung wert? Weil Edge natürlich ein, ja, sehr geschädigtes Genick hat, wegen dem er sehr verfrüht mit Anfang, Mitte 30 ungefähr in den Ruhestand geschickt wurde, da jegliche physische Aktivität, gerade in Bezug auf Wrestling, ein Leben im Rollstuhl, wenn etwas schief gegangen wäre, hätte bedeuten können. Und deshalb hat man dann vernünftigerweise gesagt, komm, Junge, du hast 10-mal den World Title gewonnen. Ich glaube sogar, er hat gemessen daran, wie viele Titel er rein quantitativ gewonnen hat, sogar die meisten Titel gewonnen, die jemals ein Wrestler in der WWE gewonnen hat. Zumindest stand damals, als er in den Ruhestand gegangen ist. Lass es bleiben, geh in den Ruhestand, mach dir ein schönes Leben mit deinen Millionen, guck ein bisschen, dass du in die Schauspielerei reinkommst. So hat er das dann auch gemacht. Hatte einen sehr schönen Send-Off nach WrestleMania 27. Als World Champion ist er in den Ruhestand gegangen und seitdem, um den Bogen wieder zurück zu diesem Segment mit den Lies zu finden, wo er ihn gespeert hat, hat Edge seit nunmehr, also 8 Jahren, keinerlei physische Aktivität im Ring, ja, gezeigt, machen dürfen. Es wurde nicht zugelassen, denn, wie gesagt, jegliche Form der Unglücke in Bezug auf Wrestling-Moves hätte ihn in den Rollstuhl schicken können. Und das ist es einfach nicht wert, ne? Auch für die Unterhaltung der Fans riskiert man es nicht. Gerade dann möchte man nicht, dass diese Legende, die man durch die Kindheit so lieb gewonnen hat, dann irgendwann auch, ja, dass der was zustößt, ne? Und hier war es anders. Hier durfte Elias einen Spear verpassen. Es steht allerdings in keinerlei Zusammenhang mit einem möglichen Comeback oder einem letzten Match oder sowas. Es war einfach jetzt wahrscheinlich lang genug her, dass er sich das Genick ganz böse wehgetan hat. Und es ist vielleicht auch durch die jahrelange Schonung inzwischen ein bisschen besser geworden, sodass dieser eine Move, der auch so wie Edge ihn ausführt, beispielsweise im Gegensatz zu Goldberg, der ihn wesentlich heftiger nimmt, den Spear, sicherer ist. Ne? Deshalb durften sie das machen. Und ja, also wäre da nicht alles in trockenen Tüchern mit seiner Physis, hätten sie ihn das nicht machen lassen. So gab es also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, einfach einen sehr sehenswerten Spear gegen Elias, ein unterhaltsames Segment. Die Zuschauer in Toronto hat es natürlich mega gefreut. Ja, und nach diesem Segment fing SummerSlam noch nicht an, sondern wir hatten noch ein Match, ich hätte es beinahe überlesen. Nikki Cross und Alexa Bliss verteidigten ihre Tag Team Championships, die Women Tag Team Titles, gegen Billie Kay und Peyton Royce, die ehemaligen Champions, auch die Iconics genannt. Das Match war schlecht, kann man nicht anders sagen. Billie Kay und Peyton Royce sind einfach keine guten, ja, sind einfach nicht gut, sind einfach keine guten Worker, ist kein gutes Tag-Team, sind im Ring unglaublich, ja, unsauber, sloppy nennt man das auch, haben zwar viel Charisma und sind ein ganz unterhaltsamer Akt, so mit dem Rumgekreische findet man sie schnell kacke und möchte, dass ihn irgendwer auf die Fresse haut, aber das Problem ist, dass sie in den letzten Wochen schon sehr viel auf die Fresse bekommen haben, fast jedes Match verloren, was irgendwie Relevanz hatte und trotzdem die Titel lange behalten durften. Jetzt haben Nikki Cross und Alexa Bliss die Titel gewonnen. Man kann nur hoffen, dass es für diese Division, die Tag-Team-Division der Frauen, jetzt langsam mal bergauf geht. Aber die Hoffnung besteht nur bei wirklichen Optimisten, denn bei Raw ging es schon weiter. Die Kabuki Warriors traten inzwischen schon bei Raw gegen Nikki Cross und Alexa Bliss an. Und man könnte vermuten, ah, okay, da ist tatsächlich mal ein richtiges Frauen-Tag-Team am Start. Zwei Damen mit Charakter, mit einer wirklichen Duo-Dynamik. Da könnte man noch eine längere Fehde draus spinnen gegen die Champions. Nein! Stattdessen haben Nikki Cross und Alexa Bliss, die Champions, die Kabuki Warriors einfach in einem Non-Title-Match besiegt. Und ja, schlechte Nachrichten für Kairi Sane und Asuka. Weiterhin komplett unterbenutzt, nicht wirklich das Talent genutzt, was da zur Verfügung steht für die WWE. Und es sieht nicht so aus, als würde diese Division in absehbarer Zeit in irgendeine positive Richtung gehen. Dann aber war es Zeit. SummerSlam 2019 eröffnete ganz offiziell den Hauptteil der Veranstaltung, die sogenannte Pay-Per-View-Card im Endeffekt,
auch wenn es kein richtiges Pay-Per-View mehr ist. Das Network Special wurde eröffnet, könnte man auch sagen, klingt aber nicht so schön. Und das erste offizielle Match von SummerSlam war somit nach der Pre-Show der Opener Becky Lynch gegen Natalya. Women's Title Match, Raw Women's Title Match. Ne, Becky Lynch ist die Women's Championess, kann man glaube ich sagen, von Raw, wie wir alle wissen, wie wir ihr regelmäßig verfolgen. Und verteidigt in einem Submission-Match, bei dem es also darum geht, den Gegner zur Aufgabe zu bringen, gegen Natalya. Krux an der Sache ist natürlich, dass Becky Lynch und Natalya beide ihre Matches regelmäßig durch Aufgabe gewinnen und sozusagen hier in ihrer Spezialität sich gegeneinander messen. Wer schafft es, in seiner Expertise die andere zu übersteigen und sie zur Aufgabe zu bringen? Die beiden hatten ein sehr gutes Match hier, zu Beginn sehr pro Becky Lynch, aber Natalya ist natürlich selber auch aus Kanada. Und als dann Becky Lynch zwischendurch auf die Idee kam, ihren hauseigenen Finishing-Move, den Sharpshooter, gegen Natalya anzuwenden, fand die Crowd das nicht so witzig und buhte ausgiebig, denn der Sharpshooter, ein urkanadischer Move, das ist natürlich schon ein bisschen Finger in die Wunde legen, wenn man den gegen eine kanadische Wrestlerin anwendet. Letztendlich aber eine gute Pace, ein gutes Hin und Her, gute Match-Story. Beide versuchten eigentlich die ganze Zeit, ihre Finishing-Submissions durchzubringen. Und letzten Endes, nachdem sie auch beide mal den gegensätzlichen Aufgabegriff anwandten, ne? Also Natalya hat Becky Lynchs Armbar angewandt und wie erwähnt hat Becky Lynch den Sharpshooter von Natalya ausgepackt, konnte sich Becky Lynch dann endlich durchsetzen, brachte den Disarmer an und gewann das Match durch Aufgabe. Sehr clean. Es sieht nach der nächsten Raw-Ausgabe ganz stark danach aus, als würde es für Becky Lynch in Zukunft gegen Sasha Banks weitergehen, die sich wohl doch dazu entschieden hat, bei der WWE zu bleiben vorerst. Und ihr Comeback feierte bei der Raw-Ausgabe danach. Nach einem sehr mäßigen Interview mit Trish Stratus, das sich durchaus sehr geskriptet anhörte, ging es weiter mit Bill Goldberg gegen Dolph Ziggler. Wie um alles in der Welt kommt Bill Goldberg, Star der WCW der späten 90er und ja, dann durch unehrenhafte Auftritte in der WWE nach Zerfall selbiger Promotion bekannt gewordener Superstar, denn auf diese SummerSlam-Card wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, wenn er mit der WWE länger nichts zu tun hatte. Bill Goldberg kam vor einigen Jahren zurück zur WWE, ich glaube 2017, da er über eine Kooperation mit dem Videospielhersteller 2K spielbarer Inhalt, genau, eines, oder zusätzlich kaufbarer spielbarer Inhalt eines WWE-Spiels wurde. Das hatten in der Vergangenheit auch schon Wrestler wie Sting hinter sich zum Beispiel oder der Ultimate Warrior. Und witzigerweise sind alle diese Kooperationspartner dann auch tatsächlich in Real Life sozusagen zur WWE zurückgekehrt, obwohl der Deal eigentlich nur mit dem Videohersteller bestand und nicht zwangsläufig als Performer mit der WWE. Aber der Ultimate Warrior kam zurück zur WWE, wurde offiziell in die Hall of Fame eingeführt, nachdem er sich wieder mit der WWE versöhnte, starb leider kurz darauf. Sting kam nach diesem Videogame-Deal zurück zur WWE, bestritt einige Matches und Bill Goldberg ebenso. Der hatte sogar dann einen Titelrun, hat nochmal den Universal Championship-Titel gewinnen dürfen, hat ihn dann gegen Brock Lesnar wieder verloren bei einer WrestleMania, hatte jetzt ein absolut katastrophales Match gegen den Undertaker, was er auch verloren hat in Saudi-Arabien. Da hat er sich nach 2 Minuten eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und Hintergrund dieses Matches war von der Booking-Dynamik her, dass der Undertaker einfach wieder einen sehr dominanten Auftritt braucht, ein sehr dominantes Match, eine gute Vorstellung, um diesen Auftritt vergessen zu machen. Das Opferlamm, was man ihm dafür gegeben hat, heißt Dolph Ziggler. Ein ewig gescheitertes Experiment der WWE. Man hat ihm zig Möglichkeiten gegeben, ein Star zu werden, hat ihn dann aber immer wieder begraben und die Idee doch wieder verworfen, dass er ein Superstar werden könnte, hat ihn also in den entscheidenden Momenten eigentlich immer verlieren lassen. Und wer heute sieht, dass Dolph Ziggler auf einer Wrestling-Card steht und ihn in den vergangenen Jahren gesehen hat, der kann darauf eigentlich nicht anders reagieren, als mit einem Schulterzucken. Aber was der Junge kann, ist Moves verkaufen und sellen, seinen Gegner gut aussehen lassen. Also hat man ihn in den Ring mit Bill Goldberg geschickt. Der hat ihn, ja, nachdem er 2 Superkicks gefressen hat, die nicht viel ausgerichtet haben, ordentlich kaputt gespeert, dann ihm einen Jackhammer verpasst und ihn gepinnt. Das war's. Danach hat Ziggler noch ein bisschen rumgeheult, dann gab's noch ein Spear und noch ein Spear. Und ja, viele Spears für Ziggler, viel Freude für die Zuschauer und weiter im Text. Kleine New Day Promo, danach ging es weiter mit AJ Styles gegen Ricochet. Auf dem Spiel stand der US Title, AJ Styles ist der US Champion. Ein sehr gutes Match mit wenig Publikumsreaktionen, die waren ein bisschen ausgelaugt. Hintergrund des Ganzen war einfach, dass Bill Goldberg einer der größten Stars des Abends war und man die normalerweise ja eher Richtung Main Event auf die Karte setzt, der Matches, die stattfinden. So hatten sie den schon gesehen, hatten sich einmal kräftig ausgejubelt sozusagen und brauchten eine kleine Atempause, die Menschen in Toronto, Kanada, und so war AJ Styles gegen Ricochet irgendwie im Vergleich zum Bill Goldberg-Auftritt gar nicht mehr so geil und gar nicht mehr so bejubelnswert. Also so hatten wir da zwar ein sehr gutes Wrestling-Match, AJ Styles und Ricochet sind beide so gut, dass sie eigentlich minimal ein gutes Match miteinander haben können. Also die können kein schlechtes Match miteinander haben, das ist physisch und auch von der Epicness ihres Aufeinandertreffens, für alle, die wissen, wie gut sie sind, einfach nicht möglich. So war es dann auch. Es ging hauptsächlich darum, dass AJ Styles Ricochets Beine kaputt gehauen hat im Match und Ricochet damit seine High-Flying-Manöver, die ihn ja so bekannt machen und populär machen, nicht mehr durchführen konnte. Ja, ohne Beine logischerweise kein Absprung von den Ringseilen, generell kein Absprung, wenn die Knie wehtun und so weiter und so fort. Das wurde hier erzählt. Ricochet hat sich dagegen ein bisschen gewehrt, hat teilweise die Dives einfach mit einem Bein, mit einem Fuß gemacht. Und machte das dann ganz natürlich noch imposanter, ne? Wenn man das mit einem Fuß, einem Bein sieht, dann fragt man sich wirklich, wie um alles das menschenmöglich ist, dass man solche spektakulären Manöver auch nur mit einem Bein als Absprungmöglichkeit durchführen kann. War wirklich sehr gut anzusehen, aber wie gesagt, wenig Publikumsreaktion. Letztendlich gewann AJ Styles mit einem Style Clash, behält den Titel. Anderson und Gallows haben Ricochet dann auch den Magic Killer nach dem Match verpasst, die Entourage von AJ Styles. Ja, für Ricochet sieht es nicht besonders gut aus. Es sieht so aus, als würde sich auch AJ Styles in andere Gewässer begeben nach diesem Match, nicht mehr mit Ricochet-Fäden. Man fragt sich, wohin es für den jungen Highflyer geht nach seinem Titelverlust. Er durfte den US-Title ja für ungefähr 3 Wochen mal behalten, dann hat ihn AJ Styles besiegt. Das bleibt abzuwarten. Ein sehr witziges Segment folgte dann noch mit den Street Profits, die ein bisschen rumgewitzelt haben, und dann plötzlich erschien Ric Flair, der Nature Boy selber, die All-Time-Legende, und sie sind völlig ausgerastet, wie das kleine Kinder tun, wenn sie ihr Idol treffen, und genau, quatschen ein bisschen mit ihm herum, rastet in erster Linie aus, das wäre sehr unterhaltsam. Und ja, weiter ging es dann mit Bayley gegen Ember Moon im schlechtesten Match des Abends wahrscheinlich, aus meiner Sicht zumindest. Es ging dabei leider Gottes auch noch um einen Titel, es war ein Championship-Match um den SmackDown Women's Title, den Bayley hält und auch nach diesem Match immer noch halten wird, denn sie bezwangen Ember Moon mit dem Belly to Bayley. Es ist ein absolut unaussprechlicher Finisher. Oder Bayley to Belly geht auch. Also es ist ein Belly to Belly Suplex, der ein schlechtes Wortspiel mit Baileys Namen beinhaltet. Also, Bayley bezwang Ember Moon mit dem Belly to Belly, nenne ich ihn jetzt einfach mal, vom mittleren Ringseil. Dieses Match war sehr unsauber. Sie haben einige Spots einfach total verkackt, verbotscht, sagt man ja auch. Und außerdem hat sich das Publikum immer noch nicht so wirklich dafür interessiert, was nach dem Goldberg-Auftritt passiert. Die hatten immer noch ihre Atempause. Abgesehen davon ist Bayley einfach beim Publikum unten durch inzwischen. Die wurde ebenfalls so schlecht eingesetzt, kreativ und so verbuggt, dass jegliches Interesse an ihr verloren gegangen ist, was sie dereinst hatte. Ember Moon ist zwar eine ganz gute Wrestlerin und sie hat einen coolen Finisher. The Eclipse heißt der. Es ist so ein komischer Top-Rope-Spinning-Stunner-Cutter-Move, den man einfach mal bei YouTube nachgucken sollte, wenn man sich dafür interessiert, wie der aussieht. Aber sie hat null Persönlichkeit. Es ist einfach eine attraktive junge Dame mit ganz gutem In-Ring-Skill, über die man nichts weiß, außer dass sie Kontaktlinsen in den Augen hat, die rot sind. Das ist ihre gesamte Persönlichkeit. Das ist natürlich wenig attraktiv, wenn man das die ganze Zeit vorgesetzt bekommt und ja, nichts mehr darüber weiß. Warum sollte ich mich dafür interessieren, was diese Frau macht? Ich kann ja nicht mehr Interesse an ihr entwickeln, außer, ja, die hat einen coolen Finishing-Move. Manchen Leuten reicht das, aber der Mehrheit des Publikums reicht das nicht. Und so war die zwar hier im Titelmatch, aber nicht wirklich von Relevanz für diejenigen, die sich das dann angeguckt haben und vielleicht nicht regelmäßig SmackDown gucken. Und wenn dann auch noch das Match, so wie hier, unsauber ist und sehr sloppy generell geführt wird, wenig Spannung drin ist und das Match dann auch nicht so lange geht, dann kann man nur sagen, ja, rest in peace, SmackDown Women's Title. Ich hoffe, dieser Titel kommt irgendwie aus seiner Krise. Ich hoffe, Bayley wird irgendjemand vorgesetzt, der wieder das Interesse an einem Titelmatch mit ihr wecken kann. Ansonsten ist da wirklich Land unter für die Frauendivision auf der SmackDown-Seite. Nächstes Match. Kevin Owens gegen Shane McMahon. Stipulation des Matches: Wenn Shane McMahon gewinnt, dann muss Kevin Owens seine Karriere beenden. Das klingt genauso unglaubwürdig, wie es ist. Jeder weiß, der das WWE-Produkt heute noch verfolgt, Kevin Owens wird seine Karriere definitiv nicht beenden. Kevin Owens hat 5 Jahre mindestens noch Vertrag bei der WWE, hat erst einen sehr lukrativen Deal unterschrieben. Das sind vielleicht nicht so viele, aber die Leute wissen, der kündigt jetzt nicht. Ja, das kursierte nicht im Internet. der wird bleiben, der hat eine Storyline, in der er beim Publikum sehr beliebt ist und eine der wenigen ansehnlichen Segmente bei SmackDown stellt regelmäßig, eins der ansehnlichsten Segmente sozusagen. Und den feuert man nicht. Das ist Blödsinn. Diese Stipulation war sehr überflüssig. Man hätte zum Beispiel auch sagen können, wenn Kevin Owens verliert, dann ist er für einen Monat suspendiert oder er muss zu Raw wechseln. Das wäre alles logischerweise glaubwürdiger gewesen, als der beendet dann seine Karriere. Also, damit wusste man eigentlich schon, Kevin Owens wird nicht verlieren. Und siehe da, er hat gewonnen. Genauso, wie es eigentlich jeder vermutet hat. Shane McMahon, Sohn von Vince McMahon, ist auch mit fast 50 Jahren jetzt immer noch Teilzeit-Wrestler in der WWE und hat sogar einen ganz schön beachtlichen Push bekommen, seit er wieder da ist und seit er wieder aktiver Teilzeit-Wrestler geworden ist. Hat seine Fehde gegen The Miz überraschenderweise völlig dominant gewonnen, hat ihn mehrfach besiegt, ist dadurch zu so einem Upper-Mid-Card, fast Main-Event-Bösewicht aufgestiegen. Kevin Owens ist jetzt der Erste, der ihn mal nach längerer Zeit wieder wirklich auch besiegen darf und der wieder so ein bisschen Land gegen ihn sieht. Man hat sogar schon damit geliebäugelt, ihm den WWE-Titel zu geben, den gerade Kofi Kingston hält. Das hat man zum Glück bis jetzt noch nicht gemacht. Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Dieses Match zeigt nämlich, warum man das nicht tun sollte. Shane McMahon ist kein guter Wrestler. Er ist kein Wrestler. Er ist jemand, der sich von sehr guten Wrestlern durch ein Match ziehen lassen kann und jemand, dem seine Gesundheit auf lange Sicht einfach scheißegal ist, denn Shane McMahon wurde schon in den 90ern dadurch beliebt und bekannt bei den Fans, dass er unfassbare Risiken in Kauf nimmt, um die Fans zu unterhalten, ne, und auch kompensiert, was er im Ring nicht kann. Der springt leidenschaftlich gern von hohen Gebilden, von Hell in a Cell Zellen, von dem Titantron-Gerüst, was den riesigen Bildschirm da an der Eingangsrampe festhält. Der springt also von allen möglichen Höhen und begräbt seine Gegner und sich selber im Boden. Das ist zwar nett anzusehen, aber wenn der Gute dann auch noch ein Bösewicht spielt, diese Sachen dann logischerweise nicht mehr macht und vor allem dadurch glänzt, dass seine Schläge, die er seinen Gegnern entgegensetzt, so ziemlich die schlechtesten im Business sind, die man jemals gesehen hat, dann ist das nicht mehr ansehnlich. Und so war es auch hier. Shane McMahon ist einfach unansehnlich im Ring. Da kann auch ein Kevin Owens, der ein sehr, sehr guter Wrestler ist, nicht viel daran ändern. Dann war auch noch Elias draußen, hat während des Matches sehr viel Ablenkung betrieben, was auch so wieder so ein bisschen für Augenrollen gesorgt hat. Und außerdem Kevin Owens, der da ständig drauf eingegangen ist, nicht hat gut aussehen lassen. Ja, das ist ein Idiot. Ne? Wenn er sich ständig ablenken lässt, dann denkst du dir auch irgendwann so, ja, mein Gott, lass die Scheiße halt bleiben, konzentrier dich doch auf deinen Gegner und hör auf, die ganze Zeit dem Otto da hinterher zu laufen, der da am Ring Faxen macht. Egal, irgendwann schaffte es Owens, sich dieser ganzen Eingriffe zu erwehren und besiegte Shane McMahon, nachdem er dessen dreckige Tricks auf ihn selber anwandte, und er gab Shane McMahon dann einen Low Blow hinter dem Rücken des Referees, konnte den Stunner durchsetzen gegen Shane McMahon, seinen Finisher, den er von Stone Cold Steve Austin übernommen hat, und bekam den Pinfall und damit den Sieg über Shane McMahon in diesem Match. Kevin Owens gewinnt, die Fehde wird hundertprozentig weitergehen, SmackDown steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht in den Geschichtsbüchern und somit werden wir uns da heute, / morgen noch wahrscheinlich damit vergnügen dürfen, wie diese Fehde weitergeführt wird. Charlotte Flair gegen Trish Stratus. Charlotte Flair, die jetzt schon meist dekorierteste Frau der WWE-Geschichte, zumindest wenn es um Titelgewinne geht. Achtfache Women's Championess ist sie mittlerweile, hat noch eine lange Karriere vor sich, ist erst 30, glaube ich. Trish Stratus, die meist dekorierte Frau ihrer Zeit, hat 7-mal den Women's Championship-Titel gewonnen. Zur damaligen Zeit allerdings noch unter ganz andere Bedingungen, hauptsächlich in einer Ära groß geworden, in der es darum ging, wie hübsch die Frauen sind, wie groß und breit ihre Kurven sind, wie nackt sie sich ausziehen wollen. Damals noch sehr beliebt das Bra and Panties Match, wo es darum ging, Frauen so schnell wie möglich also die Frauen haben sich gegenseitig ausgezogen und wer die Frau als erstes bis auf die Unterwäsche entkleidet hatte, hatte gewonnen. In dieser Zeit ist Trish Stratus groß geworden als Performerin und zu einer Art Legende. Heutzutage ist das nicht gut gealtert. Charlotte Flair dagegen, ne, in einer Zeit, in der versucht wird, auf das auch In-Ring-Work, auf die In-Ring-Arbeit der Frauen Wert zu legen, Frauen als seriöse Wrestlerinnen darzustellen. Es ist ein großer Kontrast. Trotzdem war witzigerweise die Frau, die die frauenverachtendere Ära der WWE abbildet, hier das große Babyface, die Heldin, die gegen die böse Charlotte Flair, das Symbol der Frauenemanzipation im WWE-Business, antritt. Und ja, so war die Dynamik für mich ein bisschen merkwürdig, aber klar, Trish Stratus ist die Nostalgie-Ikone, Charlotte Flair ist das arrogante Miststück von heute und ein Fantasy-Match, was extra für SummerSlam nochmal rausgekramt wurde, sehr wenig Build-Up in den TV-Shows, das kam relativ spontan zustande, aber braucht auch nicht viel Erklärung von der Grunddynamik des Matches, habe ich das ja gerade erklärt, ne? Zwei Ikonen ihrer jeweiligen Zeit treffen aufeinander in einem Match, was dann aber, nett war. Es war kein The Rock gegen John Cena, wie bei WrestleMania 28 und 29, wo das auch wirklich im Ring gut ansehnlich war, sondern es war ein zu langes Match, in dem deutlich wurde, dass Trish Stratus bei allem Respekt einfach nie die Wrestlerin war und ist, die Charlotte Flair war. Sie hat sich zwar übelst Mühe gegeben, hat sich wahrscheinlich auch total lange auf dieses Match vorbereitet, aber am Ende war da der Wille doch stärker als das Können, das hat man gesehen, da war einiges unsauber. Die Comebacks waren immer ganz okay, wenn sie sich mal gegen Charlotte Flair durchgesetzt hat. Sie hat sogar einen Top Rope Frankensteiner und ihren alten Finisher ausgepackt. Das war wirklich sehr beachtlich, aber das Match insgesamt trotzdem nett. Ja, es war für sie, für Trish Stratus eine anständige Performance, aber eben auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und man muss es nochmal extra respektieren, weil sie es seit 8 Jahren nicht mehr gemacht hat. Das Publikum hat sogar This is Awesome gechantet, aber der Chant ist halt heute auch nicht mehr so viel wert, weil er wirklich bei jedem halbwegs guten Match ausgepackt wird. Ein nettes Match. Charlotte Flair gewinnt am Ende natürlich mit dem Figure 8. Anders ist es nicht logisch. Sie ist diejenige, die die Division weiterhin anführen wird. Sie ist diejenige, die wahrscheinlich ihren Vater Ric Flair, den wir ja auch schon auf der Show gesehen haben, noch schlagen wird in Sachen Häufigkeit der Titelgewinne. Ja, Ric Flair offiziell 16-facher World Champion. In allen Geschichtsbüchern, die nicht der WWE gehören, hat er wahrscheinlich über 20 Mal den World Title gewonnen. Dazu machen wir mal eine extra Episode zu dieser Geschichte. Also, Quintessenz des Ganzen, Charlotte Flair ist der Star, den die Frauendivision die nächsten Jahre noch an der Spitze sehen wird. Wahrscheinlich wird sie die 16-fachen World Championship-Rekord ihres Vaters noch brechen, den Titel noch sehr häufig gewinnen und wir werden von ihr in der Zukunft noch viele gute Matches sehen. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Legenden. Ja, dann schaute kurz Bret Hart vorbei und wünschte Seth Rollins, der im Main Event ja gegen Brock Lesnar noch zu Buche stand, alles Gute für sein Titelmatch. Bret Hart schafft es also innerhalb von wenigen Monaten sowohl bei AEW als auch bei der WWE vorbeizuschauen und einen kleinen Auftritt hinzulegen. Das nur am Rande. WWE-Titelmatch. Der zweitwichtigste Titel in der WWE, der WWE-Championship-Gürtel. Kofi Kingston, der Champion, tritt an gegen Randy Orton. Diese Fehde macht total viel Sinn. Das sagt man über WWE-Fehden nicht oft. Warum ist das so? Kofi Kingston ist ungefähr so in 2008 im Main-Roster der WWE debütiert. Damals noch als Jamaikaner, obwohl er nichts mit Jamaika zu tun hat. Ist eigentlich aus Ghana, wie mittlerweile ja auch im Intro angekündigt wird. Wenn er die Arena betritt, dann sagt man From Ghana, West Africa. Für die Geburtsstadt hat man zwar keine Zeit, aber immerhin erkennt man an, er kommt gebürtig aus Ghana, nicht aus Jamaika. Damals war er noch ein munter herumhüpfender Jamaikaner, der mit einem gefakten Akzent und seinen, ja, für die damalige Zeit spektakulären Moves sehr schnell die Popularität in die Höhe schießen ließ seiner selbst, sehr viel Momentum gewann und relativ schnell sich dem Main Event annäherte. Er war dann Teil eines Survivor Series Matches gegen ein Team aus sehr etablierten jungen Bösewichten, unter anderem auch Randy Orton. Und dann kam man in die Situation, dass Kofi Kingston alleine gegen 2 Wrestler in diesem Elimination-Match antreten musste. Also sein Team war komplett eliminiert, nur Kofi Kingston war noch über. Und ihm gegenüber standen, jetzt muss ich lügen, ich glaube Cody Rhodes damals, der auch ein Verbündeter von Randy Orton war. Und Randy Orton selber. Randy Orton damals schon mehrfacher WWE-Champion, ein absoluter Superstar. Die Chancen für Kofi standen nicht gut. Aber Kofi Kingston schaffte es tatsächlich, eliminierte Randy Orton. Und die Fehde, ja, pulsierte, war wirklich dann auch ziemlich heiß und mit Interesse verfolgten die Fans dann, wie der Aufstieg von Kofi Kingston wohl weitergehen würde. Der machte dann im Zuge dieser Fehde auch noch ein erwähnenswerter Clip, auch noch Randy Ortons Auto kaputt. Und dann dachte man, na, der Main Event Push für Kofi Kingston steht vielleicht an. Und die Antwort war nein, denn ein Match später gewann Randy Orton wieder gegen Kofi Kingston. Und dabei kam es zu einem kleinen Vorfall. Randy Orton hat damals noch sehr viel Theater vor seinem RKO gemacht. Er hat auf die Matte gehauen, er hat sich in die Zone begeben, die Zone der Viper, in der er wahnsinnig ist und den RKO raushaut und seinen Gegner finisht, wie bei Street Fighter. Diese Theater-Moves haben eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Und als dann Kofi Kingston bei diesem Match sich vom Boden erhob, um sich umzudrehen und direkt in den RKO zu laufen, ließ er Orton nicht genug Zeit, diese Theater-Moves zu vollführen. Ja, also Kofi Kingston stand auf, Randy Orton schlug ein, zweimal auf die Matte, wollte gerade das komplette Theater abziehen und plötzlich stand Kofi Kingston schon und drehte sich zu ihm um und dann musste er den RKO raushauen. Dann haute also Orton ihn mit dem RKO auf die Matte und brüllte ihn danach, es wurde auch im Clip hier vor dem Match gezeigt, brüllte Kingston mehrfach an, stupid, stupid. Und das waren Zurufe, die natürlich nicht geskriptet waren, sondern dem echten Randy Orton entstammten und der dann legitim angepisst auf Kofi Kingston war. Und das war im Endeffekt der gesamte Ausflug von Kofi Kingston in die Main-Event-Rolle, in eine Rolle, die dem Main-Event nahestand. Er ja, wurde danach wieder in der Card nach hinten geschoben, sein Push wurde verringert, er war dann zwar ein sehr erfolgreicher Mid-Carder, er war sehr oft Intercontinental Champion, United States Champion, er hat mit einer bunten Anzahl an Tag-Team-Partnern die Tag-Team-Titel gewonnen, aber er war nie wirklich im Main-Event, im Gegenteil, also er war zwischendurch ziemlich weit unten, dann kam zum Glück The New Day, das hat ihn wieder sehr erfolgreich gemacht und dann im vergangenen WrestleMania ja, haben wir dann ja den Main-Event-Push von Kofi Kingston auf ein neues gesehen, der mit dem Titelgewinn bei WrestleMania gegen Daniel Bryan endete. Jetzt ist er WWE-Champion und Randy Orton kommt zurück und droht quasi an, ich beende deine Karriere jetzt genauso, wie ich es damals gemacht habe. Du warst schon mal fast Main-Event-Star, jetzt komme ich und mach dich wieder so platt wie damals. Das macht total Sinn. Man könnte sogar denken, es ist ein Long-Term, also ein langfristiger Storyline-Plan. Das ist natürlich nicht der Fall, es ist eher Zufall. Allein, dass Kofi Kingston in der Rolle des WWE Champions ist, ist schon ein Zufall. Diese Rolle war jemand anderem zugedacht. Auch da müssen wir jetzt nicht eintauchen in das Thema. Aber wie gesagt, das Aufeinandertreffen hat tatsächlich einen spannenden Hintergrund und war sehr gerechtfertigt hier auf einer wichtigen Pay-Per-View-Card wie dem des SummerSlams. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Match. Das war dann sehr enttäuschend. Es war ein Match, das das Publikum nicht wirklich so richtig interessiert hat. Also die waren zwar so halb dabei, Kofi Kingston, das ist ein netter Typ, den kann man mal anfeuern. Aber so richtig gut war das nicht. Randy Orton wrestelt generell seit vielen Jahren nur noch sehr langsam und wirklich nur noch dann gut, wenn der Gegner auch sehr gut ist und drängt er sich mal ein bisschen an. Kofi Kingston ist ein ordentlicher Wrestler, aber nicht mehr zeitgemäß eigentlich in dem, was er tut. Seine Moves sind ganz gut, aber er kann sich rein von der Gestaltung des Matches nicht messen mit den Topstars der WWE, mit einem AJ Styles, mit einem Finn Balor, mit einem Daniel Bryan, mit einem Seth Rollins zum Beispiel, mit einem Roman Reigns auch überhaupt nicht, der ja auch genau wie Kofi Kingston ein hausgezüchteter Star der WWE ist, aber selbst der ist also deutlich unterhaltsamer im Ring als ein Kofi Kingston und keines seiner Titelmatches war bisher gut, muss man einfach so sagen. Und auch Randy Orton, der nun eigentlich für sich gesehen ein sehr guter technischer Wrestler ist, konnte das nicht ändern. Es war ein langweiliges Match in meinen Augen. Und nachdem Randy Orton dann außerhalb des Rings mit bohrendem Blick Kofi Kingstons Family so ein bisschen bedrohte, wurde er plötzlich ausgezählt. Und Kofi Kingston auch, der auch sich außerhalb des Rings befand. Das ging so schnell, daran sah man mal wieder, wie willkürlich der Countout in der WWE vorgenommen wird. Und das Match endete somit in einem Double Countout. Es gab keinen Gewinner, ein Unentschieden. Und als Kofi Kingston dann sah, wie seine Familie drohend angestarrt wurde, holte er einen Kendo-Stick raus und prügelte Randy Orton windelweich und verpasste ihm noch sein Trouble in Paradise. Da fragt man sich natürlich, wie soll ich jetzt Interesse an dieser Feder haben? Kofi Kingston hat seinen Gegner zwar nicht besiegt, okay, schön, er hat seinen Titel aber trotzdem behalten und er hat ihn danach verprügelt. Ich glaube, ich hätte dann vielleicht Interesse an dieser Fehde, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ja, wenn Randy Orton Kofi Kingston absolut verprügelt hätte, dann könnte man sagen, ja, der Held, der sucht jetzt seine Rache. Der versucht, sich zu rächen, zu rehabilitieren für diesen Flop von Match und für dieses Flop von, was nach dem Match passiert ist. Das ist nicht der Fall. Das sieht man scheinbar nicht für notwendig an. Schade. Ein Daumen runter, dieses Segment. Für mich das, ja, fast zweitschlechteste, drittschlechteste Match, wenn man die Pre-Show mitzählt, des Abends. Weiter geht es mit Bray Wyatt gegen Finn Balor. Bray Wyatt befindet sich mittlerweile mal wieder unter neuem Charakter, neues Gimmick. Wir hatten lange die Firefly Funhouse-Segmente, in denen er wieder bizarre Promos mit einem merkwürdig überzogenen Enthusiasmus gehalten hat, verschiedene Spielzeugfiguren als seine Companions eingeführt hat. Das war sehr unterhaltsam. Sein Gegner Finn Balor hängt dagegen total in der Luft, bekommt auch bald eine Pause und kann sich nochmal überlegen, wie es überhaupt weitergehen soll mit seiner WWE-Zukunft. Ich würde ihm raten, schleunigst da abzuhauen. Und auch hier hielt er dafür hin, dass man Bray Wyatt zum ersten Mal auftreten und beeindruckend rüberkommen ließ. Bray Wyatt kam dann auch raus, wurde die ganze Zeit nur betitelt als The Fiend, was übersetzt so viel heißt wie der Unhold. Ich hoffe, Felix reißt mir dafür nicht den Kopf ab, wenn das nicht ganz akkurat sein sollte. Der kennt sich damit besser aus. Und der neue Charakter überzeugte direkt komplett. Also er hat als Musik einen Remix seines alten Einzugssongs. Er trägt eine Laterne, die die Form seines eigenen alten Kopfes hatte, bevor er die Maske aufgesetzt hat. Und der aufgerissene Mund bildet die Fläche für die für die Lichtquelle. Es sieht absolut gruselig aus. Er wrestelt auch mit Maske die ganze Zeit, die auch ganz cool gestaltet ist, wie ich finde. Und generell, da stimmt wieder alles. Der Bray Wyatt, der, wie heißt er denn wirklich? der Herr Rotundo Junior, der dahinter steckt, der ist wirklich ein sehr kreativer Kopf, schreibt dir wohl auch seine Promos alle selber und denkt sich sein Charakterzeug alles selbst aus. Sehr cool, hat in dem Match, was dann folgte, nur kurz den armen Finn Balor ein bisschen verprügelt, der konnte sich ganz kurz wehren und dann war auch schon wieder Schluss mit der Mandible Claw, die idiotischerweise nicht als Submission genutzt wird, sondern als Erstickungsmanöver, damit der Referee dann den Pinfall zählen kann. Ein bisschen bescheuert, aber okay, nehme ich gerne in Kauf. Bray Wyatt, ein sehr interessanter Charakter, der hoffentlich nicht wieder so lange und so häufig genutzt wird, dass er allen zum Halse raushängt und man da denkt, oh nee, schon wieder ein Bray Wyatt-Promo, oh, hau ab, du erzählst doch immer das Gleiche. Den muss man spärlich einsetzen. Wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, der Undertaker kam auch immer nur kurz, war ein Badass und verschwand wieder und war nicht jede Woche 20 Minuten lang zu hören in Promos, in denen er über die fiktionale Welt des Undertakers geredet hat. Sonst würden wir ihn wahrscheinlich heute nicht mehr sehen sollen. Ja, für Finn Balor, wie gesagt, wird es bald in eine Pause gehen, vielleicht schon nach dem SummerSlam. Ich glaube, er ist noch beim King of the Ring Tournament dabei, was jetzt verkündet wurde. Und dann wird er sich mal eine Pause gönnen und überlegen, hoffentlich, ob er in der WWE noch so weitermachen will, als jemand, der ja, fast jedes Match verliert, indem er teilnimmt und auch sonst nicht mehr wirklich gewinnbringend genutzt wird. Damit sind wir auch schon beim letzten Match des Abends angekommen. Brock Lesnar gegen Seth Rollins im Titelmatch um die Universal Championship, den wichtigsten Titel der WWE. Brock Lesnar gegen Seth Rollins war ja Main Event, ein Main Event der WrestleMania, die im April stattfand. Da hat Seth Rollins ihn in 2 Minuten 30 besiegt mit 3 Curbstomps, den Titel gewonnen. Nach der Regentschaft des Terrors von Brock Lesnar, die gefühlte 100 Jahre andauerte, dann gewann Brock Lesnar völlig überraschend Money in the Bank, machte den Cash-In gegen Seth Rollins vor einem Monat bei Extreme Rules, gewann den Titel zurück, hat dann in den Wochen vor SummerSlam Seth Rollins unfassbar häufig verprügelt und es wurde ein komisches Narrativ aufgebaut, bei dem es hieß, ja, Seth Rollins, oh, schafft er das auch wirklich, Brock Lesnar zu besiegen? Er hat keine Chance gegen ihn, Brock Lesnar verprügelt ihn jede Woche. Dabei war das eigentlich komplett unlogisch, denn man hatte ja gesehen, wie Seth Rollins bei WrestleMania Brock Lesnar in 2,5 Minuten bereits in den Boden gestampft hatte. Warum soll der plötzlich Probleme haben, Brock Lesnar kaputt zu hauen? Gut. Komische, unlogische Storyline. Seth Rollins wird sowieso, obwohl er Topstar der Company ist, mittlerweile regelmäßig auch ausgebuht. Grund dafür ist auch, dass man ihn in den letzten Monaten absolut beschissen gebuckt hat. Man hat so eine komische Onscreen-Romanze mit seiner Real-Life-Freundin Becky Lynch gesponnen. Darunter haben beide gelitten, weil die Segmente, in denen beiden aufgetreten sind, die Promos, die sie zusammen gehalten haben, die waren einfach immer scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Auch wenn Becky Lynch ja auch jemand ist, der ganz tolle Promos hält im Normalfall. Die haben sich beide nicht besser gemacht, sondern sich gegenseitig runtergezogen. Also war Seth Rollins gleich weniger cool. Dann hat er sich auf Twitter absolut gruselige Austausche geliefert mit Will Ospreay von New Japan, in denen er sehr arrogant behauptet hat, er sei der beste Wrestler der Welt und WWE sei das beste Wrestling auf dem Planeten. Das sind beides Behauptungen, die in der heutigen Zeit einfach keinen Bestand mehr haben, wenn man sich die Realität anguckt. Seth Rollins gehört im Moment wahrscheinlich nicht mal zu den Top 20 besten Wrestlern der Welt, auch wenn dieses Match, und da komme ich jetzt einfach mal zu, absolut super unterhaltsam war. Seth Rollins trotzdem ein talentierter Dude, muss man ganz ehrlich sagen. Brock Lesnar, wenn er mal auftritt, meistens auch ein sehr unterhaltsamer Typ, der sich dann mal dazu herablässt, sich anzustrengen, so wie in diesem Match, und einfach auch einfach ja, was Besonderes ist. Er ist anders als alle anderen Wrestler der WWE. Die Geschwindigkeit seiner Matches, das Pacing ist immer irgendwie spektakulärer und er dominiert dann über lange Zeit, nur um dann plötzlich in spannenden Momenten am Rande des Abgrunds zu stehen. Das ist spannend, das ist unterhaltsam. Hier war das auch so. Also das Match bestand aus nichts außer großen Moves, da war nichts unter German Suplex dabei, da gab es keine Restholds, keine Chinlocks, keine Headlocks, keine Ausruhperioden, es war die ganze Zeit auf dem Gaspedal. Und genau solche Matches will man sehen, die machen Seth Rollins trotz seiner Unfähigkeit auf Twitter dann wieder beliebt. Und tatsächlich war es so, wir beginnen das Match mit dem Vorstellen von den beiden Akteuren. Brock Lesnar residiert in Kanada, ist deshalb auch so halber Kanadier, so ein bisschen adoptiert worden, obwohl er ursprünglich aus Minnesota kommt, aus den Staaten, wird natürlich bejubelt, ja. Und Seth Rollins wird ausgebuht, wie gesagt, aufgrund dessen, dass er eben durch das schlechte Booking und durch seine Twitter-Geschichten aussieht wie der letzte Depp. Im Match ist er dann aber so gut, performt so super und so spektakulär, dass er am Ende wieder bejubelt wird. Und dass die Fans sehen möchten, wie er den Titel gewinnt. Und nach einem spektakulären Frog Splash durch den Announcer-Tisch, ich glaube der Spanier, die meistens ihren Tisch dafür zerbrechen lassen müssen, auf Brock Lesnar, gab es nochmal einen im Ring, ein paar Curbstomps, ein paar Konter des F5s, nochmal ein Curbstomp und dann 1, 2, 3 hatte Seth Rollins tatsächlich bei SummerSlam den Universal-Titel zurückerobert. Damit haben wir einen neuen Champion bei Raw wurde schon bekannt gegeben, dass Brock Lesnar keinen Rematch mehr einfordern darf gegen Seth Rollins, solange der Champion ist. Mal gucken, in welche Richtung es für ihn geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch ein Cage-Match oder irgendein Stipulationsmatch gegen Seth Rollins geben könnte. Die Versprechungen der WWE in diese Richtung sollte man nicht zu ernst nehmen. Für Seth Rollins sieht es so aus, als würde der Gewinner des King of the Ring Turniers vielleicht gegen ihn antreten. Eine andere, durchaus wahrscheinliche Möglichkeit ist Braun Strowman. Das wurde in der Raw-Episode ein bisschen geteased und angedeutet. Ist nichts, was ich mir jetzt unbedingt angucken muss, aber ist definitiv auch kein schlechtes Match. Beides talentierte Leute. Und für Seth Rollins wird es jetzt darum gehen, seine Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Der braucht jetzt eine längere Titelregentschaft mit tollen Matches, mit guten Promos, mit einem Verhalten auch abseits des Rings, was ihn nicht aussehen lässt wie der letzte Vollidiot. Und ja, da kann man nur hoffen, dass zusammen mit dem neuen Showbooker Paul Heyman Raw wieder unterhaltsamer wird, bevor sie dann im Oktober den großen Sprung auf den prestigeträchtigeren TV-Sender machen, wo Raw und SmackDown höhere Quoten, als sie jetzt gerade einfahren, erzielen müssen, um gehalten zu werden auf dem Sender. Und dabei kann nur ein tolles Produkt helfen. Und bei dem tollen Produkt kann wiederum nur ein guter Worker wie Seth Rollins helfen, wenn er gut gebookt wird, wenn er gut performt. Darum geht es, wenn er Universal Champion ist. Er ist jetzt das Aushängeschild von Raw. Ich hoffe, sie kriegen das mit ihm hin. Und ich hoffe, wir sehen auf jeden Fall gute Matches mit Brock Lesnar. Potenziell unterhaltsame Herausforderer hat er zuhauf. Das Roster der WWE ist so talentiert wie nie zuvor. Und somit können wir schon zu einem Fazit kommen. SummerSlam war, wenn ihr euch die Wiederholung angucken wollt, auf jeden Fall nicht schlecht. Es guckte sich sehr leicht. Es gab keine riesigen Highlights. Das Einzige, was ich wirklich ohne Bedenken sofort empfehlen würde, schaut euch das auf jeden Fall an, ist das Main Event Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Das kann man sich geben. Außerdem würde ich mir das Debüt von Bray Wyatt anschauen. Ich würde mir anschauen, mit Abstrichen doch schon Bill Goldberg gegen Dolph Ziggler, weil es unterhaltsam war. Und Becky Lynch gegen Natalya kann man sich auch gucken. Den Rest kann man sich skippen. Es ist eine Veranstaltung, die sich nicht ganz so in die Länge gezogen hat wie vergangene SummerSlams, die 6-Stunden-Marke bearbeitet haben von der Zeit her, gerade wenn man die Pre-Show mit einrechnet. So war das nicht. Das floss ganz gut. Das war jetzt nicht unglaublich langweilig, aber solche Sachen wie Bayley gegen Ember Moon, Owens gegen Shane McMahon oder ja auch Kingston gegen Orton, das sind Sachen, die man sich wirklich nicht angucken muss. Es gibt so viel gutes Wrestling gerade. New Japan hat gerade den G1 Climax beendet. Darüber wird Felix euch noch ein bisschen was erzählen. Es stehen ganz viele Sachen bevor, die besseres Wrestling versprechen. Die Zeit müsst ihr auf jeden Fall nicht darauf verwenden. Ja. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Mir jetzt auf jeden Fall jetzt gerade in meinem zweiten Versuch, diese kleine Review aufzunehmen, wesentlich mehr Spaß gemacht als bei meinem ersten Versuch. Am Montagmorgen direkt nach SummerSlam, das war einfach keine gute Idee. Daraus werde ich lernen. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in ungefähr 2-3 Wochen wieder, wenn Felix und ich wieder für unsere neue Staffel gemeinsam aufnehmen und uns dann wieder abwechseln in unseren Wortmeldungen bei den einzelnen Episoden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Ciao und bis dann, euer Konsti von Didi Talk, dem Wrestling-Podcast. Haut rein, bis bald.